Wenn du wirklich davon überzeugt bist, dass der Wert von Bitcoin immer weiter steigen wird, warum nimmst du dann keinen Kredit auf und kaufst mehr Bitcoin? Dieser Satz hat mich lange verfolgt, erst als blöder Spruch, dann als Gedankenexperiment und irgendwann wurde daraus eine reale Entscheidung mit echten Konsequenzen. Und in dieser Folge gehe ich das Thema komplett durch, Zahlen, Daten, Risiken und Chancen und vor allem die Frage, für wen sich Bitcoin auf Kredit überhaupt eignet. Nutze auch unbedingt die Kapitel in der Videobeschreibung, wenn du zum Beispiel direkt sehen willst, wie man mit Bitcoin-besicherten Krediten theoretisch ein jährliches Einkommen generieren kann. Ich finde das Thema nach wie vor extrem spannend, weil es zeigt, welche finanziellen Privilegien und Möglichkeiten Bitcoin einem eröffnet, wenn man das Thema gut durchdenkt. Viel Spaß mit der heutigen Folge. Die Frage, ob es sich lohnt, Bitcoin auf Kredit zu kaufen, die beschäftigt mich jetzt schon ziemlich lange und das erste Mal öffentlich darüber gesprochen habe ich im November 2023 bei einer Veranstaltung im Bitcoin Hotel bei Bitcoin im Ländle und ein paar Wochen später dann auch bei einem Event von Les Femmes Orange. Und aus der Zeit gibt es noch zwei Videos, die online sind, einmal auf dem Les Femmes Orange YouTube-Kanal und auch auf dem Kanal von Marc vom Bitcoin Hotel. Schau da gerne nach, falls dich das interessiert. Und angefangen hat alles etwa vor 3 Jahren, als ich mal wieder mit einem guten Freund von mir über Bitcoin diskutiert habe. Und dieser Freund, der war ein großer Bitcoin-Kritiker und ist heute, ich würde sagen, immer noch ziemlich kritisch. Und er war damals ziemlich empört über meine Einstellung zu Bitcoin, weil nachdem ich so ziemlich alles über Bitcoin gelesen hatte, was ich damals in die Finger bekommen konnte, nachdem ich zahlreiche Videos mir angeschaut hatte, mit Menschen diskutiert hatte aus dem Bitcoin-Space, war für mich persönlich klar, Bitcoin wird sich durchsetzen, weil die Anreize einfach so gut sind, dass jeder früher oder später ein bisschen Bitcoin haben möchte. Und dieser Freund, der sah das ganz anders und der hat dann einen Satz gesagt, der mich lange nicht mehr loslassen sollte. Er sagte nämlich, wenn du dir deiner Sache wirklich so sicher bist, warum nimmst du dann keinen Kredit auf und kaufst mehr Bitcoin? Und leider hatte ich damals keine gute Antwort darauf und von ihm war das auch eher rhetorisch gemeint. Er wollte mich damit in der Diskussion sozusagen schachmatt setzen und damit hat ein Denkprozess bei mir stattgefunden und ich bin ja von Haus aus Analytikerin, Mathematikerin und habe mir in der Zwischenzeit die Zahlen, Daten, Fakten dazu angesehen und auch Modelle und die wollen wir uns jetzt heute in dem Video gemeinsam anschauen. So, das Ganze jetzt zur Einordnung. Meine Bitcoin-Reise hat im Jahr 2021 begonnen und ein Jahr später dieses Streitgespräch mit diesem Bitcoin-Kritiker stattgefunden und es hat dann nochmal ein ganzes Jahr gedauert, bis ich den Schritt gegangen bin und einen Kredit aufgenommen habe, um Bitcoin zu kaufen. Und viele fragen sich jetzt, vielleicht hat es sich gelohnt und dazu hilft ein Blick auf den aktuellen Bitcoin-Preis. In den letzten Tagen ist der Preis nochmal deutlich gefallen von 100.000 Euro auf ca. 90.000 Euro aktuell. Im Jahr 2023 lag der Bitcoin-Preis aber bei ca. 30.000 Euro. Das heißt, der Preis hat sich ungefähr verdreifacht. Also ja, Stand heute hat sich diese Entscheidung gelohnt. Und diese Entscheidung, die hatte für mich persönlich in diesem Jahr bereits reale Konsequenzen, denn ich habe mich jetzt endlich getraut, mich selbstständig zu machen. Ich mache jetzt hauptberuflich Bitcoin-Bildung. Vielleicht kennst du auch schon meinen Podcast Bitcoin kurz erklärt. Hier erkläre ich in kurzen Episoden, für die du keinerlei Vorkenntnisse brauchst, was Bitcoin ist, warum Menschen Bitcoin auf der ganzen Welt nutzen und jede Folge dauert maximal 21 Minuten. Außerdem habe ich mit diesem YouTube-Kanal hier angefangen vor ein paar Wochen. Ich biete außerdem Coachings und Workshops zum Thema Bitcoin für Firmen und Privatpersonen an. Meine Website geht demnächst online, über die du dann einfach buchen kannst. Und außerdem engagiere ich mich auch für Les Femmes Orange. Les Femmes Orange machen Bitcoin-Bildung von Frauen für Frauen. Und ich bin hier unter anderem verantwortlich für die Technikseite für unsere YouTube-Livestreams, die immer am 12. und am 21. stattfinden. Schau gerne auch bei unserem Les Femmes Orange YouTube-Kanal vorbei, falls dich das interessiert. Ja, und diesen Schritt, den hätte ich mich nicht getraut, zumindest noch nicht getraut, ohne dieses finanzielle Polster, was mir Bitcoin bietet, beziehungsweise was mir der Kredit für Bitcoin geboten hat. Und bevor wir jetzt wirklich in die Materie abtauchen und uns mit den Zahlen und Fakten zum Thema Bitcoin auf Kredit auseinandersetzen, ein wichtiger Hinweis: Bitte betrachte dieses Video nicht als Finanzberatung oder Anlageberatung. Alles, was ich erzähle, ist meine persönliche Meinung. Alles, was ich dir zeige, kann theoretisch auch Fehler beinhalten. Deswegen rechne und recherchiere immer selbst, bevor du irgendwelche Entscheidungen triffst, vor allem wenn es finanzielle Entscheidungen sind. Das hier ist keine Handlungsaufforderung. Mir hätten die Informationen damals, als ich die Entscheidung getroffen habe, nur sehr geholfen und deswegen spreche ich heute darüber. Was genau meine ich eigentlich damit, wenn ich sage Bitcoin auf Kredit? Und damit ist nichts anderes gemeint, als dass man einen Kredit aufnimmt, um dann von der geliehenen Summe Bitcoin zu kaufen. Und man kann sich jetzt verschiedene Formen von Krediten vorstellen, zum Beispiel Konsumentenkredite oder ganz neu sogenannte Bitcoin-besicherte Kredite oder etwas allgemeiner Lombardkredite oder Privatkredite, falls deine Oma oder dein Opa oder sonst jemand dir privat Geld leihen möchte. Worauf wir uns in diesem Video beschränken, sind Konsumentenkredite und Bitcoin-besicherte Kredite. Und dann die Frage, braucht es das überhaupt? Braucht es Bitcoin auf Kredit? Und die ganz klare Antwort lautet nein. Ich habe manchmal das Gefühl, dass sich vor allem Neulinge im Bitcoin-Universum ziemlich stressen lassen und dann sagen, jetzt muss ich auch noch das Lightning-Netzwerk verstehen und Nostr kennenlernen, jetzt muss ich noch einen Kredit aufnehmen. Aber nein, die allermeisten Menschen, die ein Vermögen mit Bitcoin aufbauen, die machen das über einen klassischen Sparplan, über einen Dollar-Cost-Averaging oder DCA, entweder wöchentlich oder monatlich. Zumindest hat das eine internationale Umfrage der Firma Kraken ergeben und bestätigt. Und Bitcoin auf Kredit ist zwar ein sehr beliebtes Nischenthema, aber immer noch ein Nischenthema, aus meiner Sicht eher was für erfahrene und risikofreudige Bitcoiner, nichts für Anfänger. Warum kommen Menschen überhaupt auf die auf den ersten Blick irrsinnige Idee, Bitcoin auf Kredit zu kaufen? Was sind die Chancen? Und die Chancen, die liegen aus meiner Sicht auf der Hand, denn wenn ich davon ausgehe, dass der Bitcoin-Preis über die Zeit immer weiter steigt, dann macht es ja vielleicht Sinn, den Kauf vorzuziehen und einen Kredit aufzunehmen, um Bitcoin zu kaufen, um damit die sogenannte Hebelwirkung zu nutzen und die Gewinnerwartung, die ich habe, potenziell noch weiter zu steigern. Und damit kann ich sozusagen schneller neue Wege gehen, also schneller in die finanzielle Unabhängigkeit oder wie in meinem Fall in die Selbstständigkeit. Und damit hier ganz klar wird, was ich konkret damit meine, schauen wir uns das Ganze jetzt anhand eines konkreten Beispiels mit Zahlen an. Wir vergleichen das Ergebnis mit einem Konsumentenkredit mit dem Ergebnis eines klassischen Sparplans. Und dazu gehen wir von einem Nettodarlehen in Höhe von 10.000 Euro aus mit einer Laufzeit von 48 Monaten bzw. 4 Jahren. Wir nehmen einen relativ hohen effektiven Jahreszins an in Höhe von 6,89%. Das gibt es zugegeben aktuell etwas günstiger, aber lass uns mal mit dem schlechteren Zinssatz rechnen. Und das ergibt dann einen Konsumentenkredit mit 48 Monatsraten in Höhe von je 238 Euro. Und wenn wir zu diesen Konditionen vor 5 Jahren einen Konsumentenkredit aufgenommen hätten und von dem Kredit Bitcoin gekauft hätten, hätten wir davon 1,08 Bitcoin kaufen können ungefähr, denn damals lag der Kurs noch bei 9.200 Euro. Und hätten wir im selben Monat stattdessen angefangen, in Bitcoin zu sparen, über einen Zeitraum von 48 Monaten in Höhe von je 238 Euro, hätten wir nur 0,4 Bitcoin ansparen können über die Zeit. Und in beiden Fällen, und das ist hier wichtig, hätten wir genau das gleiche gezahlt, nämlich 48 mal 238 Euro. Nur im Fall des Konsumentenkredits hätten wir deutlich mehr Bitcoin sammeln können, nämlich 166% mehr gegenüber dem entsprechenden Sparplan. Und das klingt ziemlich bombastisch. Und damit du aber nicht zu euphorisch wirst, schauen wir uns jetzt gleich ein zweites Beispiel an. Aber vorher Eine kleine Werbung. Wenn du dich für Bitcoin auf Kredit interessierst, dann besitzt du vermutlich schon Bitcoin oder planst bald zu investieren und dafür benötigst du unbedingt zwei Dinge. Erstens eine Hardware-Wallet für die sichere Aufbewahrung deiner Bitcoin und eine der sichersten am Markt ist die Bitbox 02, hier in der Nova-Version, kompatibel auch mit dem iPhone und mit dem iPad. Und wenn du dir eine zulegen möchtest, dann kannst du mit dem Code Nicole 5% sparen. Du findest den Link in der Videobeschreibung. Und zweitens brauchst du eine Steel Wallet für deine 12 oder 24 Wörter feuer- und wasserfest. Denn wie jedes technische Gerät kann eine Hardware-Wallet kaputt gehen, aber deine Bitcoin sind sicher, wenn du deine Schlüssel sicher verwahrst. Und eine der besten Lösungen dafür ist der C-Door, eine massive Stahlkapsel, in der deine Wörter in Form von kleinen Metallplättchen liegen, extrem kompakt und robust. Und alles, was du brauchst, um deine Wörter in Metall zu schanzen, ist im Starter-Set enthalten. Inklusive Hammer und Ohrenstöpsel. Und auch hier bekommst du 5% Rabatt mit dem Code Nicole und den Link zum C-Door Shop findest du in der Videobeschreibung. Werbung Ende. Kommen wir zum zweiten Beispiel. Wir gehen jetzt von genau den gleichen Kreditkonditionen aus, wieder von einem Nettodarlehen in Höhe von 10.000 Euro und so weiter. Wenn wir jetzt ein Jahr später, nämlich im Oktober 2021, den Kredit aufgenommen hätten, um davon Bitcoin zu kaufen, hätten wir nur noch 0,26 Bitcoin dafür bekommen, denn damals lag der Preis bereits bei 37.800 Euro. Hätten wir stattdessen zum gleichen Zeitpunkt mit dem Sparplan begonnen und dann 48 Monate jeweils 238 Euro pro Monat in Bitcoin investiert, hätten wir ganze 0,31 Bitcoin bekommen. Also in diesem Fall mehr als mit dem Kredit. In Zahlen ausgedrückt wären wir 17% schlechter gewesen mit einem Kredit als über den klassischen Sparplan. Und das klingt ja jetzt nicht so toll. Also was ist jetzt besser, ein Sparplan im klassischen Sinne oder Bitcoin auf Kredit? Und um das beurteilen zu können, schauen wir uns das Ganze jetzt mal über einen längeren Zeitraum an. Wir schauen uns das Ganze jetzt systematisch über einen längeren Zeitraum an. Und zwar vergleichen wir, wie viel mehr Bitcoin wir mit einem Kredit einmal Kauf bekommen hätten im Vergleich zum entsprechenden Sparplan. Und das Ganze sieht dann so aus. Wir sehen das Ganze für den Zeitraum April 2013 bis Oktober 2021. Falls du es gewohnt bist, Podcast nur zu hören statt zu schauen, überlege, ob du nicht eine Ausnahme machen möchtest. Denn was wir hier sehen, ist, dass in den meisten Fällen, zu den meisten Zeitpunkten, es besser gewesen wäre, Bitcoin auf Kredit zu kaufen. Das erkennen wir daran, dass die meisten Punkte auf der Kurve über 0% liegen. Wir haben Häufungspunkte um den Januar 2014, Januar 2018 und im Jahr 2021, zu denen es ungünstig gewesen wäre, Bitcoin auf Kredit zu kaufen. Wir können hier auch noch unsere zwei bekannten Datenpunkte einzeichnen. Du erinnerst dich, Oktober 2020 plus 166% und Oktober 2021 minus 17%. Das Ganze haben wir uns bisher nur für die Kreditlaufzeit in Höhe von 48 Monaten angeschaut. Wie würde das aussehen, wenn wir die Kreditlaufzeit erhöhen? Zum Beispiel auf 72 Monate. Dann können wir erkennen, dass die Kurve ziemlich ähnlich aussieht, nur eben nach oben versetzt. Ähnliches sehen wir für eine noch höhere Laufzeit in Höhe von 96 Monaten. Und analog ist das auch für eine längere Laufzeit in Höhe von 120 Monaten. Und die Kurven, die hören hier abrupt auf innerhalb des Charts, weil wir für die Vorzeichnung Daten aus der Zukunft bräuchten, die wir noch nicht haben. Ja, und diese negativen Zeitpunkte für unseren Plan, Bitcoin auf Kredit zu kaufen, die sind unabhängig von der Laufzeit. Im Gegenteil, eine Laufzeiterhöhung hätte sich im Einzelfall positiv auf das Gesamtergebnis ausgewirkt. Und wenn wir das Ganze jetzt auf die Gegenwart übertragen wollen, wenn wir uns zum Beispiel fragen, ob es heute Sinn macht, Bitcoin auf Kredit zu kaufen, dann wollen wir ja möglichst vermeiden, einen ungünstigen Zeitpunkt zu erwischen. Wie kann ich also vermeiden, einen ungünstigen Zeitpunkt für die Kreditaufnahme zu erwischen? Und hier kommt das sogenannte Power-Law-Modell ins Spiel. Das Powerlaw-Modell ist aktuell das beste und konsistenteste Preismodell, das wir für Bitcoin haben. Und es geht davon aus, dass sich der Preis innerhalb eines berechenbaren Korridors bewegt. Und das Ganze nicht linear, sondern doppelt logarithmisch. Was du hier siehst, ist die Version von Bitbo. Die kannst du einfach googeln, wenn du sie dir zum aktuellen Preis anschauen möchtest. Und man sieht hier, dass sowohl die Zeitachse als auch die Preisachse logarithmiert sind. So, und wir sehen hier eine obere Begrenzungslinie in lila, auch Resistance genannt, und eine untere Begrenzungslinie in rot, auch Support genannt. Dazwischen liegt eine grüne Linie, das ist sozusagen die Regression, und um diese grüne Linie herum bewegt sich der Bitcoin-Preis hin und her innerhalb des Korridors, und das Modell geht davon aus, dass das auch in Zukunft der Fall sein wird, auch wenn wir das natürlich nicht mit Sicherheit sagen können, aber bisher ist das Modell erstaunlich konsistent. Ja, ein paar Zahlenbeispiele dazu. Für Dezember 2025 liegt der Bitcoin-Preis laut Modell, wenn es normal läuft, bei ca. 140.000 US-Dollar, hier in grün dargestellt, wird aber nicht unter 50.000 US-Dollar fallen, hier in rot, und nicht über 508.000 Dollar steigen, hier in lila dargestellt. Den Screenshot, den habe ich vor circa 2 Wochen gemacht, da lag der Preis noch bei ca. 113.000 US-Dollar. Aktuell zum Zeitpunkt der Aufnahme sind es eher 105.000 US-Dollar. Springen wir ins nächste Jahr, Dezember 2026. Wenn wir uns die Zahlen in dem Modell anschauen, dann sehen wir, dass die alle drei entsprechend höher liegen. Wenn es normal läuft im Dezember 26, liegt der Bitcoin-Preis bei ca. 190.000 US-Dollar, aber auf keinen Fall unter 69.000 US-Dollar, auf keinen Fall über 674.000 US-Dollar. Und wenn wir jetzt nochmal einen Blick in die fernere Zukunft wagen, im Dezember 2030 liegen die Zahlen entsprechend nochmals deutlich höher. Normal wäre ein Bitcoin-Preis von ca. 630.000 US-Dollar und selbst ein Preispunkt von 1,8 Millionen US-Dollar wäre noch innerhalb des Preiskorridors. Aber hier nochmal der Hinweis, das sind Projektionen und diese basieren auf Annahmen und es gibt keine Garantie dafür, dass der Preis sich in Zukunft so verhält, wie das Powerlaw-Modell es prognostiziert. Ja, und was auffällt und weshalb wir hier im Kontext Bitcoin auf Kredit über das Powerlaw sprechen, ist, dass diese drei Spitzen hier, die ich hier eingekreist habe, die sehr nah an der oberen Resistance-Linie liegen, dass diese Spitzen zeitlich zusammenfallen mit den Zeitpunkten, zu denen es ungünstig gewesen wäre, einen Kredit für Bitcoin aufzunehmen. Schauen wir uns jetzt nochmal an im Vergleich. Du erinnerst dich, Januar 14, Januar 18 und 21 wären ungünstig gewesen für einen Kredit für Bitcoin. Und das sind so ziemlich genau diese Spitzen hier, die in Richtung lila Linie gehen. Was bedeutet das jetzt also für uns? Und das ist keine Beratung oder keine Empfehlung, eine Idee, die du selber für dich evaluieren kannst und solltest, falls dich Bitcoin auf Kredit interessiert. Je näher der Bitcoin-Preis an der lila Linie liegt, desto schlechter für das Gesamtergebnis. Und je näher der Bitcoin-Preis an der roten unteren Support-Linie liegt, desto besser für die Hebelwirkung, wenn du Bitcoin auf Kredit kaufst. Das ist eine These und wie gesagt, gibt keine Garantie für die Zukunft. Und aktuell sehen wir, dass der Preis ungefähr bei der grünen Linie liegt. Das heißt, aktuell wäre es, zumindest wenn wir dem Powerlaw-Modell vertrauen, ganz okay, Bitcoin auf Kredit zu kaufen. Nicht perfekt, aber auch nicht schlecht. Falls du dich mehr mit dem Powerlaw-Modell beschäftigen möchtest, dann kann ich dir unbedingt die Seite von Giovanni Santostasi ans Herz legen. Giovanni Santostasi ist eine, ich sag mal, berühmte Persönlichkeit im Bitcoin-Space, der sich ausführlich mit dem Powerlaw beschäftigt und beschäftigt hat. Auf der Seite bitposeidon.com/powerlawcharts findest du weitere Ansichten zum Thema Powerlaw, unter anderem diese hier, die relativ gut zeigt, wie weit wir von dem erwarteten Mittelwert im Sinne des Powerlaws entfernt sind. Und hier sehen wir, ich zeige es gerade mit meiner Maus, dass wir ziemlich nah dran liegen. Und Giovanni Santos Dasi wird am 11. November in München im Kraftwerk zu Gast sein und einen Vortrag halten. Das Event wird organisiert von und mit Les Femmes Orange. Wenn du Interesse daran hast, teilnehmen möchtest, dann findest du einen entsprechenden Meetup-Link in der Videobeschreibung. Und es sind beide willkommen, Männer und Frauen. Große Empfehlung, wenn du dich für das Powerlaw-Modell interessierst und Fragen stellen möchtest, an Giovanni Santos Dasi persönlich. Bevor du jetzt ganz euphorisch zu deiner nächsten Bank rennst und einen Kredit aufnimmst, lass uns über die Risiken sprechen. Denn es kann, obwohl die Zahlenlage ganz gut aussieht, Sinn machen, doch keinen Kredit für Bitcoin aufzunehmen. Die Risiken liegen auf der Hand. Wir haben einerseits Zins- und Rückzahlungsrisiken. Der Kredit muss zurückgezahlt werden, egal wie sich der Bitcoin-Preis verhält. Also sofern du keine Privatinsolvenz anmelden möchtest. Und es gibt ein Kursrisiko, ganz klassisch. Wenn du einen Kredit aufnimmst, davon Bitcoin kaufst, kann es sein, dass schon am nächsten Tag der Kurs einbricht. Und das muss man dann aushalten können. Und deswegen ist aus meiner Sicht das psychologische Risiko oder der psychologische Druck das größte Problem beim Thema Bitcoin auf Kredit. Nicht jeder Persönlichkeitstyp hält das aus. Ich habe dazu in meiner letzten Folge ein kleines Gedankenexperiment vorbereitet. Wenn du prüfen möchtest, was für ein Typ du bist, ob du geeignet wärst für einen Kredit für Bitcoin, dann hör dir gerne das letzte Video, was ich gemacht habe, an. Und was ich dir aber hier nochmal mit auf den Weg geben möchte, stell dir unbedingt die Frage, was wäre, wenn Bitcoin gegen Null geht, beziehungsweise wenn sich die Idee von Bitcoin nicht durchsetzt. Was würdest du tun? Wie würdest du dein Leben gestalten? Und wenn du keine positive Antwort auf diese Frage hast, dann ist es vielleicht nicht das Richtige für dich. Ich habe mich mit genau dieser Frage auseinandergesetzt, bevor ich meinen Kreditvertrag digital unterschrieben habe. Und meine Antwort war, wenn Bitcoin gegen Null geht, die Idee tot ist, dann müsste ich im schlechtesten Fall bis zu meiner Rente als Angestellte weiterarbeiten und vielleicht sogar darüber hinaus, je nachdem, wie das mit unserem Rentensystem weitergeht. Und das ist im Grunde genau die Situation, denen sich die meisten Menschen auf der Welt gegenüber stehen sehen. Und ja, ich bin bereit, die Konsequenzen zu tragen, wenn es so sein sollte. Und mit dieser Bereitschaft habe ich dann den Kreditvertrag unterschrieben. Falls du dich dann für Bitcoin auf Kredit entschieden hast, welche Kreditform passt besser zu dir? Ein Konsumentenkredit oder ein Bitcoin-besicherter Kredit? Und um das zu entscheiden, wollen wir beides besser verstehen und kennenlernen und dann vergleichen. Starten wir mit Konsumentenkrediten. Ein Konsumentenkredit wird auch als Konsumkredit oder einfach Privatkredit bezeichnet. In der Regel kann ein Konsumentenkredit frei verwendet werden. Er ist nicht zweckgebunden. Die maximale Kreditsumme beträgt bis zu 100.000 Euro, hängt aber vom Anbieter bzw. von der Bank ab und natürlich von deiner persönlichen Bonität. Wenn du besonders liquide bist, dann kannst du auch mehrere Kredite abschließen. Die Laufzeit ist sehr flexibel, bis zu 10 Jahre, aber auch deutlich kürzere Laufzeiten sind denkbar. Der effektive Jahreszins ist im Vergleich zu anderen Kreditarten, zum Beispiel für eine Immobilie, relativ hoch und liegt aktuell bei circa 6,9%. Auch das hängt aber vom Anbieter ab und von deiner persönlichen Bonität. Denn die Voraussetzungen, einen solchen Kredit zu bekommen, sind verlässliche, planbare Einnahmen. Deswegen haben es Angestellte deutlich leichter, einen solchen Kredit zu bekommen als Selbstständige. Und wenn Selbstständige einen solchen Kredit bekommen, dann kann es sein, dass der effektive Jahreszins entsprechend höher ist. Ja, ein solcher Kredit kann jederzeit zurückgezahlt werden. Das nennt man Sondertilgung und die Kosten betragen zumindest in Deutschland und in Österreich dafür maximal 1% der Restschuld. Was ich besonders interessant an Konsumkrediten finde, ist die gute Planbarkeit, denn zum Zeitpunkt der Kreditaufnahme ist schon absolut klar, wie die Rückzahlungsstruktur aussieht und wie die monatliche Rate im Monat aussieht. Entsprechend unflexibel sind solche Kredite aber auch. Es gibt eben feste Raten und Laufzeiten. Die einzige Flexibilität, die du hast, ist dein Sondertilgungsrecht, also dein Recht, frühzeitig zurückzuzahlen. Das hier ist ein aktuelles Beispiel. Du hast es vorher schon gesehen, wenn du 10.000 Euro aufnehmen möchtest über 48 Monate und wenn wir einen effektiven Jahreszins von 6,89% annehmen, dann zahlst du ca. 238 Euro im Monat über 48 Monate. Dieser Screenshot, den du hier siehst, falls du zuschaust, ist einer von der DKB, von der Deutschen Kreditbank. Das soll hier keine Werbung sein für die DKB. Die haben einfach nur einen sehr guten Kreditrechner, falls du ihn nutzen möchtest. Das hier ist ein zweites Beispiel für eine Kreditsumme in Höhe von 100.000 Euro und einer maximalen Laufzeit von 120 Monaten, also von 10 Jahren. Bei einem effektiven Jahreszins von 6,89% ergibt sich dann eine Monatsrate in Höhe von 1.144 Euro. Und wenn du verschiedene Anbieter miteinander vergleichen möchtest, dann kannst du zum Beispiel den Verifox-Kreditvergleich nutzen, aber Achtung, beachte unbedingt das Kleingedruckte. Die Zinsen sehen nämlich auf den ersten Blick bei manchen Anbietern super gut aus. Und wenn man dann das Kleingedruckte liest, sieht man, dass nur bestimmte Personengruppen diesen Zins bekommen und die meisten aber einen deutlich höheren Zins akzeptieren müssen. Kommen wir zu Bitcoin-besicherten Krediten. Das sind Darlehen, bei denen du Bitcoin, die du bereits besitzt, als Sicherheit hinterlegst, um Geld ausbezahlt zu bekommen, zum Beispiel Euro. Und das kommt mit einigen Besonderheiten, die wir uns gleich ansehen, aber zunächst die Basics. Auch Bitcoin-besicherte Kredite sind frei verwendbar. Die Besonderheit ist, dass du sowohl Fiat-Währungen auszahlen lassen kannst, also Euro oder Schweizer Franken, als auch Stablecoins. Und die maximale Kreditsumme hängt im Wesentlichen von den Bitcoin ab, die du hinterlegen kannst. Dann ist die Laufzeit ebenso flexibel, allerdings sind es eher kurz- und mittelfristige Laufzeiten, die ich bisher gesehen habe, bis zu 24 Monate. Ich habe aber gehört, dass eine Erweiterung der Laufzeiten bei manchen Anbietern geplant ist. Und die Zinsen, die sind vergleichsweise hoch. Es ist nicht selten, dass ein Kredit 13-15% Zinsen hat pro Jahr und ich erkläre mir das damit, dass das Angebot oder die Anzahl der Anbieter, die solche Kredite vergeben, aktuell recht gering ist, aber die Nachfrage vergleichsweise hoch und so ergeben sich eben hohe Zinsen. Was sind die Voraussetzungen, um einen solchen Kredit zu bekommen? Du brauchst im Wesentlichen Bitcoin in ausreichender Menge. Wenn du einen Kleinkredit aufnimmst, bis zu 15.000 Euro, dann ist auch eine Schufa-Auskunft nicht relevant. Das ist eine große Besonderheit. Und auch hier hast du in der Regel ein Sondertilgungsrecht, beziehungsweise dein Kreditgeber ist dir dankbar, wenn du den Kredit vorzeitig zurückzahlst, denn dann kann er das Geld wieder verwenden, um es weiter zu verleihen. Es gibt Risiken bei Bitcoin-besicherten Krediten, die es mit Konsumentenkrediten nicht gibt, zum Beispiel das Liquidierungsrisiko. Denn fällt der Bitcoin-Kurs relativ stark, dann kann es sein, dass du weitere Bitcoin brauchst, die du nachschießen musst, um ja dein Collateral, also deine Bitcoin, die du hinterlegt hast, nicht zu verlieren. Und entsprechend ist die Planbarkeit bei Bitcoin-besicherten Krediten eingeschränkt, denn man hat eben diese Unsicherheit bei der Kursentwicklung von Bitcoin, die dann gegebenenfalls zur Liquidation deiner Bitcoin führen kann. Was sind die Besonderheiten bei Bitcoin-besicherten Krediten? Und das ist zum einen das sogenannte LTV oder Loan-to-Value-Verhältnis. Und das solltest du unbedingt beachten. Möchtest du einen Kredit in Höhe von 10.000 Euro aufnehmen, dann benötigst du Bitcoin im Wert von 20.000 Euro als Sicherheit, Und das entspricht einem LTV von 50%, das aktuell üblich ist. Es gibt aber auch kleinere oder höhere LTVs, die denkbar sind bei den Anbietern. Dann hast du ein Volatilitätsrisiko und das materialisiert sich, wenn der Bitcoin-Preis fällt oder stark fällt, denn dann steigt der LTV bzw. steigt der LTV stark und bei einem zu hohen Wert droht die Liquidierung deiner Bitcoin. In einem solchen Fall bekommt der Kreditgeber deine Bitcoin. Du musst den Kredit dann zwar nicht zurückbezahlen, aber du verlierst deine Bitcoin und da du anfangs zum Zeitpunkt der Kreditaufnahme Bitcoin im doppelten Wert deines Kredits hinterlegt hast, ist das wahrscheinlich ein schlechter Deal für dich. Daraus folgt dann eine sogenannte Nachschusspflicht. Der Kreditnehmer muss zusätzlich Bitcoin hinterlegen, um das Collateral, also die besicherten Bitcoin, stabil zu halten, wenn er oder sie die Bitcoin nicht verlieren möchte. Dann gibt es sogenannte Plattformrisiken, die man mit Konsumentenkrediten nicht hat. Die Bitcoin werden nämlich entweder direkt bei Drittanbietern, also beim Kreditgeber oder einem Dienstleister hinterlegt oder in sogenannten Escrows verwahrt. Was das ist, klären wir gleich. Und das bringt ein zusätzliches Drittparteienrisiko bzw. Kontrahentenrisiko oder Custody Risk mit sich. Und die Rückzahlung funktioniert anders als bei Konsumentenkrediten. Bei Konsumentenkrediten hast du eine monatliche Rückzahlung innerhalb eines festen Plans. Und die Rückzahlung bei Bitcoin-besicherten Krediten erfolgt in der Regel komplett am Ende der Laufzeit. Also wenn du zum Beispiel 10.000 Euro aufnimmst über eine Laufzeit von 24 Monaten, dann zahlst du am Ende der Laufzeit nach 24 Monaten 10.000 Euro plus Zinsen an den Kreditgeber zurück. Natürlich ist eine frühzeitige Rückzahlung in der Regel möglich. Schauen wir uns dazu ein konkretes Beispiel an für eine Kreditsumme in Höhe von 10.000 Euro. Was du hier siehst, falls du auch zuschaust, ist ein Screenshot der Plattform Firefish.io und es zeigt eine Laufzeit in Höhe von 24 Monate und einen bevorzugten Zinssatz in Höhe von 13,5%. Ich könnte hier mit dem Schieberegler einen geringeren Zinssatz wählen, dann ist aber die Wahrscheinlichkeit gering, dass es jemanden auf der Plattform gibt, der mir einen solchen Kredit gewährt. Die Besonderheit bei Firefish ist, dass es quasi eine Peer-to-Peer-Plattform ist und ein Kreditgeber mit einem Kreditnehmer gematcht wird und entsprechend hoch ist leider die Nachfrage und so ergeben sich hohe Zinssätze. Mit diesen Parametern ergibt sich dann ein fälliger Betrag am Ende der Laufzeit in Höhe von 12.700 Euro, der erst nach 24 Monaten fällig wird. Es ergibt sich eine Bearbeitungsgebühr. Und die beträgt 1,5% des Kreditbetrags. Es gibt noch eine Netzwerkgebühr, die relativ gering ist und vernachlässigbar. Und entsprechend die Bitcoin-Sicherheit, die das Doppelte der Kreditsumme in Bitcoin beträgt. Zum Zeitpunkt des Screenshots waren das 0,24 Bitcoin. Und Bitcoin-Sicherheit plus Bearbeitungsgebühr ergibt dann eben die Summe an Bitcoin, die ich bereitstellen muss, wenn ich diesen Kredit in Anspruch nehme. Falls du Firefish nutzen möchtest, ich habe die Plattform selbst schon ausprobiert und Gebühren sparen möchtest, dann kannst du das tun, indem du meinen Code Nicole verwendest. Einen entsprechenden Referral-Link gibt es in der Videobeschreibung. Aus meiner Sicht gibt es einiges zu beachten, wenn man Bitcoin auf Kredit kauft und dafür einen Bitcoin-besicherten Kredit verwendet, insbesondere die kurze Laufzeit. Wie wir hier sehen, ist die maximale Laufzeit bei der Plattform Firefish.io aktuell 24 Monate. Es wird, soweit ich weiß, daran gearbeitet, diese Laufzeit zu erhöhen, aber aktuell ist es so und das kann sich ungünstig auswirken auf das Endergebnis. Zur Erinnerung, das hier ist die Kurve, die zwei Dinge zeigt. Erstens, je länger die Kreditlaufzeit, desto besser für die Hebelwirkung. Und zweitens, je länger die Kreditlaufzeit, desto unwahrscheinlicher wird es, dass wir eine schlechte Entscheidung getroffen haben mit unserem Kredit-Einmalkauf im Vergleich zum entsprechenden Sparplan. Wenn wir jetzt also die Laufzeit reduzieren, Auf 24 Monate erhöhen sich diese Risiken entsprechend, dass wir eine schlechte Entscheidung treffen. Hier sind die Kurven zusätzlich eingezeichnet. Das sieht jetzt sehr unübersichtlich aus. Deswegen entfernen wir die Kurven, die wir schon kennen. Übrig bleiben zwei Kurven, eine rote und eine blaue. Die blaue Kurve zeigt das Ergebnis, also wie viel mehr Bitcoin man hätte bekommen können durch einen Konsumentenkredit versus Sparplan. Und darunter ist eine fiktive Kurve, die das gleiche Ergebnis für einen Firefish-Kredit zeigt mit einer Laufzeit von 24 Monaten. Und ich habe hier einfach angenommen, dass statt des Firefish-Kredits ich einfach monatlich dann investiert hätte über 24 Monate. Und weil der Firefish-Kredit deutlich teurer ist als der Konsumentenkredit, ergibt sich eben eine Kurve, die versetzt nach unten ist. So, und hier sehen wir, dass die Zeitintervalle, zu denen es ungünstig gewesen wäre, Bitcoin auf Kredit zu kaufen im Vergleich zum Sparen, größer werden. Und das sollte man unbedingt berücksichtigen, wenn man einen Bitcoin-besicherten Kredit zum Beispiel bei Firefish aufnimmt, um mehr Bitcoin zu kaufen. Aus meiner Sicht ist das auch nicht der eigentliche Anwendungsfall, für den Bitcoin-besicherte Kredite vielleicht gemacht sind. Dazu kommen wir gleich noch. Es gibt aktuell schon mehrere Anbieter für Bitcoin-besicherte Kredite und diese unterscheiden sich im Wesentlichen in einem Punkt, nämlich wo werden die Bitcoin verwahrt, die der Kunde, also der Kreditnehmer, als Sicherheit hinterlegt. Ist das direkt beim Anbieter oder bei einem Dienstleister des Anbieters oder in einer sogenannten Escrow-Lösung? Was das ist, schauen wir uns jetzt an. Plattformen wie Firefish oder HODL, die nutzen eine Treuhand-Wallet, ein sogenanntes Escrow, um die Bitcoin des Kreditnehmers zu verwahren. Das ist oft eine sogenannte Multisignaturlösung. Im Fall von Firefish ist es ein 3-von-3 Multisig, das heißt der Kreditgeber, der Kreditnehmer und Firefish haben jeweils einen Schlüssel. Und um die Bitcoin zu bewegen, braucht es sozusagen das Einverständnis von allen dreien Parteien. Und das Gute ist, dass die Bitcoin nicht in der Kontrolle des Anbieters sind, sondern in der Kontrolle von mehreren Parteien, in dem Fall von allen beteiligten Parteien. Und das Ziel ist Transparenz und auch Souveränität sowohl für Kreditgeber und Kreditnehmer. Aber ganz wichtig, das kommt nicht ohne Risiken. Es gibt eine hohe technische Komplexität bei Multisignatur-Wallets oder bei diesen Escrow-Mechanismen. Es kann sein, dass sich Bugs darin verstecken. Es ist eine recht junge Lösung und es erfordert natürlich auch die Eigenverantwortung der beteiligten Parteien. Und anders ist das bei Anbietern wie Strike oder Bitcoin Swiss oder Nexo, die ebenfalls Bitcoin-besicherte Kredite vergeben. In diesem Fall gibt es einen Verwahrer, bei dem die Bitcoin, die man als Sicherheit hinterlegt, aufbewahrt werden. Das kann entweder der Anbieter selbst sein oder eben ein Dienstleister, ein Custodian, der das für diesen Anbieter übernimmt. Und der Vorteil ist, es gibt eine sehr einfache Nutzererfahrung. Es ist ähnlich wie bei deiner Bank. Deine Euros liegen dort und du musst dich nicht um die sichere Verwahrung selbst kümmern. Es gibt, je nachdem, wo der Anbieter seinen Hauptsitz hat, auch eine relativ gute Regulierung und auch eine Versicherung, die damit kommt. Aber wir haben hier ganz klar ein Kontrahentenrisiko, ein Drittparteienrisiko. Wenn die Plattform insolvent ist, was passiert dann mit deinen als Sicherheit hinterlegten Bitcoin? Ja, aber wichtig zu betonen, beides kommt mit Risiken. Sowohl Anbieter, die eine Custody-Lösung haben für deine Bitcoin, als auch Anbieter mit Escrow, Multisignatur-Wallet, haben Risiken. Es kommt nichts ohne Risiko. Ein Bitcoin-besicherter Kredit ist nicht risikofrei. Ich beobachte den Markt zum Thema Bitcoin auf Kredit bzw. Bitcoin-besicherte Kredite sehr aufmerksam und letztens hat der Lodi alias Daniel Tröster einen interessanten Post dazu veröffentlicht auf X und in diesem Post geht es darum, dass die Luzerner Kantonalbank als erste Universalbank in der Schweiz Bitcoin als Sicherheit für Kredite akzeptiert. Und ich denke, das ist ein Trend, den wir nicht nur in der Schweiz verstärkt sehen werden in den nächsten Monaten und Jahren, sondern auch in Deutschland und vermutlich auch in Österreich. Und ich bin sehr gespannt, welche Banken nachziehen werden. Die Chance ist, dass die Zinsen für Kredite geringer sind als zum Beispiel bei Plattformen wie Firefish.io. Und es wird sicher Bitcoiner geben, die das ablehnen, weil sie ihre Bitcoin eben nicht bei einer Bank aufbewahrt sehen wollen. Aber für andere kann das ganz interessant sein. Ich bin gespannt, wie sich der Markt in dieser Hinsicht entwickelt. Ein Thema, über das noch selten gesprochen wird, ist die Frage nach Source of Funds. Also was machen Anbieter wie Firefish oder Banken, wie zum Beispiel die Luzerner Kantonalbank, mit den Bitcoin, die als Sicherheit hinterlegt werden vom Kunden? Wird überprüft, woher diese Bitcoin kommen oder nicht? Soweit ich weiß, ist das bei kleineren Beträgen oder Kreditbeträgen auf Firefish.io nicht relevant. Also es wird nicht geprüft, wo die Bitcoin herkommen. Bei größeren Kreditsummen allerdings schon. Und aufgrund der Regulierung gehe ich davon aus, dass in der EU vor allem bei Banken, die Bitcoin besicherte Kredite ausgeben, geprüft wird, wo die Bitcoin herkommen. Aber auch hier dürfen wir gespannt sein, wie sich der Markt und die Regulierung entwickeln werden. Falls du dir noch unsicher bist, welche Kreditform für dich die bessere Wahl ist, dann hilft dir vielleicht die folgende Entscheidungstabelle. Wenn du eine Festanstellung hast und einen positiven Schufa-Eintrag und noch wenig oder keine Bitcoin besitzt, dann kannst du einen Konsumkredit aufnehmen, um zum Beispiel Bitcoin davon zu kaufen. Wenn du hingegen keine Festanstellung hast oder einen negativen Schufa-Eintrag, dafür aber auf vielen Bitcoin sitzt oder auf ausreichend vielen Bitcoin, dann ist ein Bitcoin-besicherter Kredit für dich die einzige Wahl, zumindest von diesen beiden Optionen. Wenn du weder einen positiven Schufa-Eintrag hast, noch ausreichend Bitcoin besitzt, dann kannst du leider keinen Kredit aufnehmen. Und wenn du sowohl eine Festanstellung hast, als auch einen positiven Schufa-Eintrag und auf wahnsinnig vielen Bitcoin sitzt, dann hast du die Qual der Wahl, dann musst du andere Kriterien heranziehen, um dich zu entscheiden, zum Beispiel die Kreditkosten oder dein Sicherheitsbedürfnis oder dein Vertrauen in Institutionen oder in die Multisig-Technologie. Ich habe es bereits angeteasert, aus meiner Sicht ist es nicht ideal, Bitcoin-besicherte Kredite zu verwenden, um davon mehr Bitcoin zu kaufen, unter anderem aufgrund der geringen Laufzeit. Es gibt aber aus meiner Sicht viel bessere Anwendungsfälle für Bitcoin-besicherte Kredite. Und Firefish selbst wirbt mit dem Spruch, verkaufe keine Bitcoin, sondern lebe davon. Du kannst theoretisch aus deinen Bitcoin, wenn du entsprechend viele besitzt, ein Einkommen generieren für deinen Lebensunterhalt. Und bevor wir uns das anhand eines Beispiels anschauen, nochmal die Erinnerung, falls du vorher geskippt hast, dass du Gebühren sparen kannst bei Firefish auf deinen ersten Kredit, nämlich in Höhe von 30%, wenn du meinen Code Nicole verwendest oder den Reflink, den du in der Videobeschreibung findest. So, und wie könntest du Bitcoin in ein jährliches Einkommen verwandeln, ohne deine Bitcoin verkaufen zu müssen? Und um das ein bisschen besser zu verstehen, schauen wir uns ein fiktives Beispiel an. Und wir nehmen an, dass du dir jedes Jahr 30.000 Euro auszahlen lassen möchtest. Das entspricht 2.500 Euro pro Monat. Und wir nehmen weiter an, dass du das über Bitcoin-besicherte Kredite tun möchtest, mit einem Loan-to-Value von 50%. Und außerdem gehen wir hier in diesem Beispiel davon aus, dass der Bitcoin-Preis konstant über 5 Jahre bei 90.000 Euro bleibt. Das ist natürlich unrealistisch und in einem zweiten Schritt werden wir diese Annahme aufheben. So, und unter diesen Annahmen nehmen wir im ersten Jahr einen Kredit auf in Höhe von 30.000 Euro. Wir zahlen uns dann diese 30.000 Euro selbst aus. Es fallen Zinskosten an in Höhe von 4.050 Euro, wenn wir 13,5% annehmen. Bei Gebühren in Höhe von 1,5%, wie sie zum Beispiel bei Firefish.io anfallen, haben wir 450 Euro an Gebühren beziehungsweise in Bitcoin 0,005. Wir brauchen Collateral in Höhe von 60.000 Euro beziehungsweise 0,66 Bitcoin, wenn wir einen LTV von 50% annehmen. Und wenn wir jetzt Gebühren plus erforderliches Collateral zusammenzählen, dann ergibt sich ein Bitcoin-Bedarf von 0,67. Im nächsten Jahr wollen wir uns wieder 30.000 Euro auszahlen und wir wollen einen Kredit aufnehmen, um die Summe des letzten Jahres zurückzuzahlen. Das heißt, wir nehmen einen Kredit auf in Höhe von 64.050 Euro. Das entspricht zweimal 30.000 Euro plus 4.050 Euro an Zinskosten. Und ja, entsprechend höher sind die Zinskosten im zweiten Jahr, die Gebühren im zweiten Jahr und das erforderliche Collateral im zweiten Jahr beträgt jetzt 128.100 Euro beziehungsweise in Bitcoin 1,42. Und wenn wir das jetzt zusammenzählen, das erforderliche Collateral fürs letzte und für dieses Jahr und die Gebühren, ergibt sich ein Bitcoin-Bedarf in Höhe von 2,1 und dann im dritten Jahr bekommen wir das Collateral des ersten Jahres zurück. So, das machen wir jetzt nämlich wieder. Im dritten Jahr wollen wir den Kredit des letzten Jahres zurückbezahlen und uns wieder 30.000 Euro auszahlen. Entsprechend höher sind jetzt die Zahlen für die Zinskosten, für die Gebühren, für das erforderliche Collateral. Wenn wir jetzt berücksichtigen, dass wir das Collateral des ersten Jahres im dritten Jahr dann wieder zur Verfügung haben, ergibt sich eine kumulierte Bitcoin-Summe in Höhe von 2,97. Wenn wir das Ganze jetzt im vierten Jahr wiederholen, sind die Zahlen entsprechend höher. Wenn wir das im fünften Jahr wiederholen, dann landen wir nach dem fünften Jahr bei einer kumulierten Bitcoin-Summe, die wir brauchen, um das Ganze durchführen zu können, in Höhe von 3,13 Bitcoin. Wir sehen hier, dass der Bitcoin-Bedarf, der kumulierte, jedes Jahr steigt, weil wir, angenommen haben, dass der Bitcoin-Preis konstant bleibt bei 90.000 Euro. Und in einem zweiten Schritt schauen wir uns jetzt an, wie das Ganze ausschaut, wenn wir annehmen, dass der Bitcoin-Preis über den Zeitverlauf immer weiter steigt. Das Ganze sieht dann nämlich so aus. Wir nehmen jetzt an, dass der Bitcoin-Preis im ersten Jahr bei 90.000 Euro liegt und dann über die Jahre 30% steigt, sodass wir dann im fünften Jahr bei einem Preis in Höhe von 257.000 Euro liegen. Wenn wir uns jetzt die Gebühren in Bitcoin anschauen, dann sehen wir, dass auch die Gebühren dann ab dem dritten Jahr stetig sinken. Gleiches gilt für das erforderliche Collateral. Ab dem dritten Jahr sinkt das Collateral, das erforderlich ist, um diesen Plan umzusetzen mit jedem Jahr. Gleiches gilt für die erforderliche kumulierte Bitcoin-Summe, die wir brauchen, um diesen Plan, uns ein jährliches Einkommen auszuzahlen, umsetzen zu können. Und jetzt denkst du dir vielleicht, boah, da bräuchte ich ja, um mir 30.000 Euro jedes Jahr auszuzahlen, mehr als 2 Bitcoin, zumindest im dritten Jahr. Und das ist ganz schön viel. Ich wäre ja vielleicht froh, wenn ich einen hätte. Und ja, so geht es sehr wahrscheinlich den meisten, außer du bist sehr, sehr früh bei Bitcoin eingestiegen. Das ist auch nur ein Gedankenexperiment, wie gesagt, ein fiktives Beispiel anhand von fiktiven Zahlen. Und wenn wir aber in die ferne Zukunft blicken, dann kann das Ganze schon realistisch ausschauen. Ein drittes fiktives Beispiel, wenn wir annehmen, dass der Bitcoin-Preis im ersten Jahr bei 500.000 Euro liegt und dann über die Jahre um 20% steigt, sodass wir nach dem fünften Jahr bei über 1 Million Euro sind, dann sind die Gebühren entsprechend noch geringer in Bitcoin ausgedrückt, das erforderliche Collateral noch geringer in Bitcoin ausgedrückt. Und wenn wir uns jetzt die erforderliche kumulierte Bitcoin Summe für jedes Jahr anschauen, dann sehen wir, dass wir im dritten Jahr das Maximum an Collateral brauchen, beziehungsweise an Bitcoin brauchen, und zwar 0,4 Bitcoin. Das heißt, diese Idee, Bitcoin zu nutzen, um uns Einkommen zu generieren, das kann für die ferne Zukunft für viele Menschen, die jetzt schon Bitcoin haben, durchaus realistisch sein. Und vielleicht mache ich zu diesem Thema Einkommen mit Bitcoin generieren nochmal ein separates Video mit einer separaten Analyse anhand von Daten aus der Vergangenheit, anhand von realistischen Daten. Falls sich das interessiert, dann schreibt das gerne in die Kommentare. Sowas ist ja recht aufwendig. Entsprechend würde ich das auch nur machen, wenn es genügend Interesse gibt. Deswegen lass mich das gerne wissen. Kommen wir zum nächsten Punkt, Recht und Ethik. Ist es legal, Bitcoin auf Kredit zu kaufen? Und ist es moralisch vertretbar oder moralisch verwerflich? Zur ersten Frage, ist es legal, Bitcoin im Dachraum auf Kredit zu kaufen? Und hier gibt es eine kurze und eine lange Antwort. Die kurze Antwort lautet ganz klar ja. Es ist legal und die lange Antwort lautet, es kann halt sein, dass dein Anbieter, den du dir ursprünglich ausgesucht hast, spekulative Anlagen als Verwendungszweck ausschließt und somit Bitcoin ausschließt, aber in dem Fall kannst du dir einfach einen anderen Anbieter suchen, der das nicht ausschließt. Kommen wir zum zweiten Punkt. Ist es moralisch vertretbar oder moralisch verwerflich, Bitcoin auf Kredit zu kaufen? Und hier möchte ich nur kurz die Punkte ansprechen, die mir persönlich wichtig sind. Man könnte hier beliebig weit ausholen. Mach dir dazu gerne deine eigenen Gedanken, bevor du die Entscheidung für oder gegen einen Kredit triffst. Der eine Punkt, der mir wirklich wichtig ist, ist der Aspekt der Chancengleichheit. Denn aus meiner Sicht zahlt ein Kredit für Bitcoin, den der Otto-Normalverbraucher verwendet, in die Chancengleichheit ein. Denn reiche Menschen oder wohlhabende Menschen oder von mir aus auch schlaue Menschen, die haben schon immer Leverage bzw. Kredite verwendet, um zu investieren bzw. ihr Vermögen zu vergrößern. Und ich bin auch so sozialisiert worden, dass es doch moralisch verwerflich ist, einen Kredit aufzunehmen. Und um Gottes Willen, bloß kein Kredit, da hast du ja Schulden. Und es fühlt sich auch irgendwie richtig an, das nicht zu tun. Aber auf der anderen Seite machen das Menschen, die zu Wohlstand kommen, auch, beziehungsweise haben das getan, um überhaupt erst zu Wohlstand zu kommen. Und die Augen dafür hat mir das Buch Rich Dad, Poor Dad von Robert Kiyosaki geöffnet. Und ich finde es nur fair, wenn der kleine Mann, der Otto-Normalverbraucher, das tut, was die Großen und Reichen tun. Der zweite Punkt sind die Treasury-Firmen, die gerade wie Pilze aus dem Boden schießen. Die bekanntesten Beispiele sind Strategy, ehemals MicroStrategy und Metaplanet, die Schulden aufnehmen, um Bitcoin zu kaufen, um das dann auf die Bilanz zu legen. Und wenn das die großen Player dürfen, warum dann nicht auch der kleine Mann oder der Otto-Normalverbraucher? Auch eine Frage der Fairness. Und ich persönlich habe lieber mehr Bitcoin in den Händen von Privatpersonen als mehr Bitcoin in den Händen von Firmen, Institutionen und Staaten. Denn die These ist ja, dass Staaten irgendwann dasselbe tun werden, dass sie Schulden machen bzw. Geld drucken, um Bitcoin auf die Bilanz zu legen. Und ich bin sehr gespannt, wie lange es dauern wird, bis wir das sehen werden. Dann zwei Argumente, die gegen Bitcoin auf Kredit sprechen. Einmal, es ist ein Widerspruch zur Selbstbestimmung. Wenn ich Schulden habe und die zurückzahle oder zurückzahlen möchte, dann begebe ich mich in eine neue Abhängigkeit und das kann mein Selbstbestimmungsempfinden stören oder ja, mich eben unfrei machen. Und es ist ja auch paradox, dass Bitcoiner über hartes Geld sprechen und das weiche Geld missbilligen und gleichzeitig aber nutzen, um davon das harte Geld zu kaufen, dass das ein Widerspruch ist oder als einer empfunden werden kann. Das sehe ich natürlich auch. Kommen wir zum letzten Kapitel und zwar zu den häufig gestellten Fragen. Und für mich ist es immer wieder erstaunlich zu beobachten, dass die meisten Fragen, die mich erreichen von Menschen, die ich nicht kenne, Fragen sind zum Thema Bitcoin auf Kredit. Also irgendein Nerv scheint dieses Thema bei den Menschen zu sprechen und irgendwie rattert es in den Köpfen der Menschen. Und die Fragen, die mich am häufigsten erreichen, die möchte ich mit euch besprechen. Die erste Frage, die wirklich oft kommt, wie hoch sollte die Kreditsumme sein? Und hier kann ich nur sagen, das kann ich nicht für dich beantworten, für niemanden, denn das ist höchst individuell und es gibt so viele Faktoren, die da reinspielen. Zum Beispiel dein Einkommen, dein Vermögen, deine laufenden Kosten, dein Sicherheitsempfinden, wie gut du mit psychologischem Druck umgehen kannst, etc., etc. Ich kann dir nur sagen, wie ich persönlich vorgegangen bin, aber es kann sein, dass das überhaupt kein gutes Vorgehen für dich ist, um zu entscheiden, wie hoch der Kredit sein sollte, falls du dich dafür entscheidest. Ich habe mir überlegt, wie viel kann ich im Monat sparen, ohne dass ich extrem sparsam sein muss, ohne dass es mir wirklich wehtut. Und diesen monatlichen Betrag habe ich dann genommen, um den Kredit zu konfigurieren. Bei mir war es ein Konsumentenkredit, ich habe die maximale Laufzeit konfiguriert Und die Höhe hat sich dann aus der monatlichen Rate ergeben, die ich monatlich sparen kann. Und das war dann quasi, ja, die Kreditsumme, die sich ergeben hat. Und 2023 war der effektive Jahreszins auch noch ein bisschen höher. Der spielt dann natürlich auch mit rein in die Rechnung. Die nächste Frage, die relativ häufig kommt: Der Bankberater fragt nach einem Verwendungszweck, was soll ich tun? Oder der Bankberater hat mich gefragt und ich habe gesagt, dass ich Bitcoin kaufen möchte und hat dann abgelehnt. Dazu kann ich nur sagen, macht es online. Ich habe in meinem ganzen Leben noch keinen Moment gehabt, wo ich dachte, so, jetzt aber ein Bankberater. Jetzt würde ich gerne mal mit einem Bankberater sprechen. Aus meiner Sicht braucht es das nicht, zumindest nicht, wenn man nicht ganz spezielle, besondere Anliegen hat. Und wenn du den Kredit online beantragst, bei einer Online-Bank zum Beispiel, dann gibt es einen Dropdown für den Verwendungszweck und da gibt es auch eine Möglichkeit, Sonstiges auszuwählen. Die würde ich einfach auswählen und damit hat sich das. Dann gibt es auch keine Nachfrage. Zumindest ist mir das bisher nicht bekannt, dass das online der Fall wäre. Und wenn du es doch bei einem Bankberater machst, dann komm nicht auf die Idee, Falschangaben zu tätigen, denn das kann ein Problem sein. Es kann sein, dass der Kredit dir gekündigt wird, dass Schadensersatzforderungen gestellt werden oder im schlimmsten Fall gibt es sogar strafrechtliche Konsequenzen. Also nutze die Möglichkeiten, die du online hast und keinen Verwendungszweck angeben zu müssen, aber tätige keine Falschaussagen. Das wäre das, was ich tun würde. Die nächste Frage, auch extrem beliebt: Soll ich den Betrag, den ich dann aufnehme, auf einmal investieren oder gestaffelt oder teils, teils? Und die Antwort, die hängt davon ab, ob du ein Mensch bist oder eine rationale Maschine. Denn der Mensch, der ist unterschiedlich risikoaffin. Also wenn du alles sofort investierst, hast du mehr Risiko, aber auch mehr Chancen. Wenn du es gestaffelt machst, dann ist es vielleicht psychologisch angenehmer, denn falls du den Kredit aufnimmst und dann in der nächsten Woche fällt der Bitcoin-Preis, so wie zum Beispiel jetzt die letzten Tage, dann ist es für dich vielleicht die bessere Option, emotional es gestaffelt zu tun, oder du entscheidest dich dann eben für einen angenehmen Mittelweg. Das ist höchst individuell. Und jetzt überleg dir mal, was eine rationale Maschine machen würde. Du kannst auch kurz das Video pausieren und dann darüber nachdenken, bevor du weiterhörst. Eine rationale Maschine, die nach rational-ökonomischen Annahmen agiert und auch Vertrauen hat in die langfristige Preisentwicklung von Bitcoin, die würde alles vollständig und sofort investieren. Und das macht ja auch Sinn, weil jeder Tag Aufschub senkt den erwarteten Gewinn. Also jede Stunde Aufschub senkt den erwarteten Gewinn. Deswegen würde eine Maschine einfach alles auf einmal investieren. Also denk drüber nach, möchtest du wie eine Maschine agieren oder wie ein Mensch? Und dann, wenn du wie ein Mensch agierst, welcher Typ bist du? Risikoavers oder risikoaffin? Die nächste Frage: Welche Kreditlaufzeit ist sinnvoll? Und hier haben wir anhand der Charts schon gesehen, dass sich eine längere Kreditlaufzeit positiv auswirkt auf die Hebelwirkung. Das heißt, je länger, desto besser. Es kann aber sein, dass, wenn du ein Mensch bist und je nach Persönlichkeitstyp es nicht das Richtige für dich ist, dich für die maximale Kreditlaufzeit zu entscheiden. Denn eine kurze Laufzeit, die hat den Vorteil, dass du den Kredit schneller abbezahlst, du geringere Zinskosten hast und vielleicht wirkt sich das besser aus auf dein Stressempfinden. Und eine lange Laufzeit hat entsprechend den Nachteil, dass du länger abbezahlst, du höhere Zinskosten hast und eventuell empfindest du den damit verbundenen psychologischen Druck als zu hoch. Auch hier ist das eine sehr individuelle Entscheidung, die zu dir und deinem Persönlichkeitstyp passen sollte. Wenn du eine rationale Maschine bist, dann entscheidest du dich für die maximale Laufzeit und das tust du, solange der erwartete Bitcoin-Ertrag die Zinskosten übersteigt. Und zumindest im 15-Jahres-Schnitt der Vergangenheit war das stets der Fall. Und an dieser Stelle möchte ich betonen, dass eine Maschine nur Rendite optimiert, je nachdem, wie sie programmiert wurde. Du machst aber viel mehr. Du optimierst dein gesamtes Leben. Deswegen triff bitte nur Entscheidungen, die zu dir, zu deiner Persönlichkeit und zu deinem Leben passen, und überlege und rechne und recherchiere immer selbst. Ja, das war's mit den am häufigsten gestellten Fragen mit den FAQs. Falls du noch Fragen hast, dann stell sie gerne in die Kommentare. Ich lese alle Kommentare und tue mein Bestes, alle Kommentare und Fragen zu beantworten. Und lass mich auch gerne wissen, ob die heutige Folge nützlich für dich war, und hinterlass gerne ein Like, falls dir diese Folge gefallen hat. Vielleicht werde ich irgendwann ein Update dazu bringen. Bis dahin sage ich herzlichen Dank fürs Zuhören. Bis nächste Woche. Ciao.